gebracht? Was habe ich von Ostern? Wir sind mit Ostern noch nicht fertig. Und wahrscheinlich, wir werden überhaupt nicht fertig, denn Jesus lebt. Jesus ist auferstanden. Jesus ist König. Er ist Herr. Ostern, das ist die Zeit der Auferstehung, des Erwachens. Draußen der Frühling. Da blüht, da grünt, da wächst, da gedeiht alles, da sprießt alles. Und bald werden wir Äpfel ernten. Also, wir müssen nur ein bisschen Geduld haben. Was bringt uns Ostern? Ostern hat uns einen lebendigen Heiland gebracht. Einen Heiland, der umherzog und Gutes tat, Menschen heilte, Menschen segnete, Menschen berührte. So, nicht nur irgendwie, dass ein Geist auferstanden wird. Nein, Jesus ist auferstanden. Jesus lebt. Unser König lebt. Ganz herzlich, ich lade dich ein für morgen. Morgen habe ich ein gutes Thema. Mein Herz brennt jetzt schon. Das Leben ist nicht mehr hoffnungslos. Seit Jesus lebt, lebe ich auch morgen. Ich verzweifle nicht, ich resigniere nicht, ich werde nicht mutlos, ich mache weiter. Halleluja, weil Jesus lebt. Also seit Ostern sind wir nicht mehr hoffnungslos, sondern voller Hoffnung, mein Heiland kann das. Mein Heiland macht es. Mein Heiland schafft es. Das ist positiv. Dann am Sonntag habe ich über die Verheißung Gottes was zu sagen. Gottes Verheißungen gelten immer noch. Menschenworte sind wie Stroh. Menschenworte, die sind null und nichtig. Da versprechen die Leute dir alles Mögliche und hinterher halten sie es nicht. Aber was Gott verspricht, das bleibt bestehen. Also Gottes Wort ist wahr. Am kommenden Mittwoch, so Gott will und wir leben, ich werde über die Vergebung sprechen. Es ist Gnade, wenn wir vergeben dürfen. Gott hat uns so viel vergeben, er hat so viel an uns getan und wir geben es weiter. Wir verschenken uns. Und wenn wir uns verschenken, dann schenkt Gott wieder was Neues. Wenn du was weitergibst, kriegst du wieder von Gott. So, was hat uns Ostern gebracht? Ein evangelischer Pfarrer hat neulich verzapft eine Geistererscheinung. Also Jesus ist kein Geist. Auch wenn er auf dem Wasser den Jüngern erschien und die dachten, das wäre ein Gespenst. Aber Jesus ist kein Geist, Jesus ist eine Realität. Er ist nicht verwest, er ist nicht irgendwie nach Kaschmir ausgewandert oder sonst irgendwo. Er ist auferstanden oder seine Leiche hat man auch nicht gestohlen, wie manche behaupten. Jesus lebt, weißt du, und schon der alte David hat 1000 Jahre vorher gewusst, und Gott wird nicht zulassen, dass sein Heiliger verwest. Jesus ist nicht verwest, Jesus ist nicht irgendwie zerfallen oder seine Gebeine liegen nicht irgendwo. Nein, er lebt. Halleluja. Er ist auferstanden, er lebt. Und die Engel haben gesagt, was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Der ist nicht hier. Und das ist unsere Botschaft. Das ist unsere Botschaft. Was hat uns Ostern gebracht? Einen lebendigen Heiland. Ich kann zu ihm beten, ich kann ihm vertrauen, ich kann auf ihn hoffen. Wenn ich Schwierigkeiten habe, ich rufe ihn an. Ihr kennt ja dieses, ruf ihn an, ruf ihn an, ruf ihn an, ruf ihn an, ruf doch ihn an. Wir sollen viel mehr, ja, wir sollen immer wieder Mut haben anzurufen. Egal, rufe mich an in der Not, ich will dich erretten. Was habe ich von Ostern? Also ich habe eine Telefonverbindung, ein Handy, ein Smartphone. Mit dem Herrn Jesus kann ich reden. So. Er ist wahrhaftig auferstanden, heißt es einmal in der Ostkirche, wenn der Priester sagt, der Herr ist auferstanden, dann schreie die ganze Gemeinde, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Als ich noch drüben in der Kirche war, wir haben diese Kirche an Mazedonien vermietet gehabt und die wollten Ostern feiern. Plötzlich ruft mich jemand nachts um 1 Uhr, Pastor, eine Satansmesse ist in Ihrer Kirche. Habe ich gesagt, was denn Satansmesse? Was, die glaube ich nicht. Nein, nein, Ostern, habe ich gedacht, feiern die Leute. Weißt du, die sind um die Kirche gegangen bis morgens 4 Uhr. Die Ostkirchler gehen, weißt du, die gehen stundenlang. Und da gehen sie rum und zwar gegen Uhrzeigersinn und dann rufen sie aus, der Herr ist auferstanden, der Herr ist wahrhaftig auferstanden, der Herr ist auferstanden. Und dann gehen sie mit Kerze rum. Und weißt du, da sind die Deutschen nicht gewohnt. Die Nachbarn, da verstehst du, die hören lieber Nachtigall zu, anstatt dass sie mitmarschieren und mitrufen würden, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Und er lebt. 3-4 Stunden haben die da rumspaziert, um die Kirche herum. Eine Satansmesse von wegen. Der Teufel wird nie feiern. Jesus lebt, Jesus ist auferstanden, Jesus hat alle Macht. Das ist ihm zuwider. So, unser Herr lebt. Was bringt uns Ostern? Frühling zuerst einmal. Das ist eine Zeit in der Natur des Aufbruchs, aber auch geistlich. Die Tage werden länger, die Sonnenstrahlen werden stärker, die Menschen kriegen gute Laune. Ostern, ja, Leute gehen auf die Baumärkte, kaufen Pflanzen ihren Balkon oder was auch immer so rumherum. Der Körper wird dann der Sonne ausgesetzt, wir tanken Licht auf, Vitamin D. Und Vitamin D ist so wichtig. Nicht nur, dass wir uns irgendwo verstecken hinter verschlossenen Türen. Nein, Christen sollten raus an die frische Luft. Das ist Ostern. Nach Galiläa gehen, auf die Berge, dem Herrn begegnen. Der ganze Körper, die ganzen Hormone stellen sich um, das ist Frühling. Das ist, was Ostern ist. Frühling, auch geistlich. Das Erwachen in der Luft. Plötzlich da zirpst und zirpt und surrt und pfeift und da kommen die Vögel, da kommen, ja, die Natur wacht auf, die Tierchen gehen auf Brautschau. Toll, etwas Neues bahnt sich an, das ist Ostern. Was hat uns Ostern gebracht? Hoffnung. Wir werden die nächsten Tage darüber sprechen, ganz besonders die Verheißung Gottes oder morgen auf dieses Thema. Unser Leben ist nicht mehr hoffnungslos. Etwas Neues ist im Werden. Eine Ahnung liegt in der Luft. Da passiert was. Da passiert was, da tut sich was. Da regt sich was. Die Natur erwacht aus dem Schlaf, Winterschlaf. Und Christen sollen auch aus ihrem Seelenschlaf erwachen. Jetzt ist Ostern. Der Herr ist auferstanden. Ja, der Herr hat das Grab verlassen. Und wahre Christen, die kommen aus ihrem Versteck raus. Ostern, wir gehen auf die Straße, wir missionieren, wir erzählen, was der Herr getan hat. Wir verlassen unser Versteck. Das war Ostern. Die haben sich aus Angst vor Juden versteckt. Nein, aber plötzlich, der Herr ist auferstanden und durch verschlossene Türen kommt der Herr zu ihnen. Ich sage dir ein Geheimnis, Jesus kommt zu dir hin durch verschlossene Türen. Da, er durchbricht die Barrikaden. Und die Menschen kommen aus ihrer Schachtel raus, aus ihrer Box raus. Da, wo der Teufel sie verdammt hat. Ihr gehört da hinten in die Ecke, in die Kammer. Nein, wir gehören nicht in der Kammer. Wir gehören mittendrin ins Leben. Da, wo sich alles abspielt, wo alles passiert. Wir gehören raus aus der Enge, aus der Begrenztheit. Das ist Ostern. Raus aus der Privatwelt. Wir gehören raus, draußen da, wo sich das Leben abspielt. Jetzt ist der Genscher gestorben. Also der Genscher hat für mich schon was Gutes getan. Also als ich da eine Kampagne gemacht habe mit Pavel Ignatow in Bulgarien, dann hat er mein Anliegen, der extra ist runtergefahren, weil der Pastor Matudis die Leute so verrückt macht hier in Deutschland. Da sitzt Leute im Gefängnis, der Bruder Pavel Ignatow und zwei seiner Brüder, mit Geschwister aus der Gemeinde, hat das Anliegen mitgenommen. Und seine erste Frage war, als er mit Schiffkopf sprach, und wie geht's Pavel Ignatow? Und innerhalb von ein paar Tagen ist Pavel Ignatow frei geworden. So, da drin habe ich gedacht, jetzt wo der gute Mann heimgegangen ist, hat wenigstens auch was Gutes mal getan für den Herrn Jesus. Herr Genscher, Gott möge dich belohnen. In der Bibel steht es sogar, wenn wir einen Becher kalten Wassers jemand geben, das wird nicht unbelohnt bleiben. Wir sollen Gutes tun, solange es möglich ist. Wenn es nicht mehr möglich ist, dann tun es nicht mehr. So, der Auferstandene, der will begrüßt werden. Jesus lebt. Halleluja. Er hat alle Macht. Er ist auferstanden und dann sagt er seinen Jüngern, und ich gehe euch voraus nach Galiläa. Galiläa ist schönes Land. Judäa ist Wüste. Da möchte ich nicht wohnen. Weißt du, Bethlehem. Naja, was ist Bethlehem? Sand. Und ein paar bisschen Steppe, wo dann der David seine Schafe geweidet hat. Aber Galiläa, Jesus war in Galiläa, er hat sich gerne aufgehalten. Nazareth, das ist alles grün und üppig. Der Nathanael liegt unter seinem Feigenbaum und träumt und sagt, was kann Gutes aus Nazareth kommen? Jesus ist uns vorausgegangen. Ich möchte eine Bibelstelle oder einige Bibelstellen heute Abend lesen. Jesaja 45, Vers 2. Ich selbst gehe vor dir her und ebne die Berge ein. Ich selbst gehe vor dir her. Ich selbst zertrümme und diese bronzenen Tore und zerschlage die eisernen Riegel. Ich gehe dir voraus. Du, wir haben seit Ostern haben wir einen Heiland, der uns immer vorausgeht. Der immer eine Nasenlänge voraus ist. Der immer am längeren Hebel sitzt. Wir haben einen Heiland, der alles unter Kontrolle hat. Wir müssen keine Angst mehr haben. Er geht mir voraus. Und zerreißt, zerschmeißt, zersprengt eiserne Riegel. Ich gehe dir selbst voraus, sagt der Herr. Er ist der große Macher, mein Gott. Ich muss mich nicht anstrengen, jetzt probiere ich was. Nein, der Herr gibt mir dann so viel Kraft, dass du aus dem Rollstuhl rausspringst und läufst. Ohne, dass man dich unter die Arme nimmt. Ohne, dass man dich trägt. Ohne, dass man dich zerrt. Nein, die Kraft Gottes kam über diesen Lahmen. Und er sprang und hüpfte und tanzte. Den musste man bremsen im Tempel. Der ist gehoppt, der ist gesprungen, der ist getanzt. Überleg einmal, das, wenn die Kraft Gottes über uns kommt. Er ist der Macher, ich gehe dir voraus. Und wir springen nur hinterher. Der Herr bahnt uns Weg, wo kein Weg ist. Er öffnet Tore, die verschlossen sind. Vertrau ihm was zu. Gott macht alles für dich. Ich gehe euch voraus. Nach Galiläa, der Auferstandene. Das ist das Erste, was er den Jüngern gesagt hat. Macht euch keine Sorgen. Es geht weiter. Ich gehe euch voraus. Die unsichtbare Hand Gottes arbeitet davor. Ordnet die Dinge. Ich finde es ganz toll. Da kommen doch die Jünger. Da ist Fisch gebraten, Brot da, geröstet. Getoastet, das soll alles da. Der Herr hat alles wunderbar vorbereitet. Im Angesicht unserer Feinde deckt er den Tisch oben in Galiläa. Deine Widersacher, deine Feinde, egal was es ist, ob Krankheit oder Dämonie oder Mangel oder Depression, der Herr deckt den Tisch im Angesicht deiner Feinde. Da kommen die Frauen und sagen, wer wälzt uns den Stein weg? Du siehst, so beginnt Ostern. Ostern beginnt mit Schwierigkeiten, mit Komplikationen, mit unmöglich. Wer wälzt uns den Stein weg? Und dann gehen sie und, oh Geschwister, wer kann uns helfen? Wer steht uns bei? Und diese Frauen waren schwach, haben Angst gehabt. Die Soldaten, die wussten, dass die Soldaten das Grab bewachen. Und plötzlich da kommen sie, da ist ein Erdbeben und der Stein rollt von selber weg. Und dann sitzt der Engel drauf und sagt, du, was wollt ihr da? Was sucht ihr? Ja, wo ist unser Jesus? Der ist uns vorausgegangen. Ich habe eine Botschaft, die bewegt mich. Der Herr wälzt die Probleme weg. Nimmt die Steine des Anstoßes und die Steine des Ärgernisses weg. Der Herr nimmt die Probleme weg. Da gehst du hin, da ist alles vorbereitet. Die Tür ist schon aufgeschlossen. Du musst nur die Tür aufmachen. Und du wunderst dich. Und ungläubige Menschen, die kriegen Maul nicht zu und Augen nicht mehr runter. Die sagen, wie macht ihr das? Wie funktioniert das? Verstehst du, bei euch, da läuft wie gebuttert, wie geschmiert, wie was weiß ich. Und die wundern sich, was ist mit euch los? Du musst nur dir wünschen und hoffen und vertrauen. Denn unser Leben ist nicht mehr hoffnungslos, sondern wir müssen uns nur wünschen. Ich komme mir manchmal vor wie im Schlaraffenland. Weißt du, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Du musst nur so machen, verstehst du? Natürlich, es kommt ganz anders, als du planst, aber du hast dem Herrn deinen Weg befohlen und der Herr geht dir voraus und der kommt, holt aus dem Laden, aus dem Regal, aus dem Lager, wo das ist und bedient dich. Der Herr macht es. Ich gehe euch voraus. Und es kommt, wie du dir gewünscht hast. Und du hast dich manchmal gar nicht so richtig gewünscht. Er tut nämlich, unser Herr, wenn der Herr Jesus uns segnet, Geschwister, dann tut er über Bitten und Verstehen. Da kapierst du gar nicht, dann sagst du, ich verstehe gar nicht, ich kann es gar nicht fassen, kann gar nicht erklären. Du hast deine Wege dem Herrn befohlen und es sind nicht mehr deine Wege, sondern er geht die Wege voraus, um die Ecke rum und zickzack und erledigt das. Und da kommst du hin, bist alles schon da, wie gerufen. Im Angesicht deiner Feinde deckt er den Tisch. Ja, ganz Amen sagen, wenn du glaubst, wenn du einverstanden bist. Weißt du, das ist, der Herr ist es, der das wirkt. Er gibt das Wollen und er gibt das Vollbringen. Er bringt die Lösung. Er gibt dir, was du brauchst, wie viel du brauchst, nicht zu viel und nicht zu wenig. Das ist auch immer, was der liebe Gott macht. Ich bin manchmal verblüfft, ich hätte gerne mehr oder nicht so viel von dem. Aber meistens ist es genau das, diese Dosierung, wie wir es verkraften können. Er legt uns eine Last auf und hilft uns dabei noch das Tragen. Wir singen ein schönes Lied, eine Gemeinde, ein altes Kirchenlied. Jesu, geh voran auf der Lebensbahn und wir wollen nicht verweilen, dir getreulich nachzueilen. Jesu, geh voran. Weißt du, Jesus geht uns voran. Er macht uns Türen auf. Er ebnet die Bahn. Und da kommen wir hin, da ist alles vorbereitet. Irgendwie, als wenn die schon auf uns gewartet hätten. Ja. So, der Herr ging dem Josef voran, als er nach Ägypten als Sklave verkauft wurde. Der Herr ging ihm voran. Da kam er hin und er kam gerade im Haus des Potiphas. Woanders wäre es gar nicht sinnvoll gewesen. Weißt du, der soll ja eines Tages Prinz werden und er musste wissen, wie es im Schloss zugeht, wie das passiert. Er musste mit dem Mundschenk vertraut werden. Deshalb, Gott hat gesorgt, dass er das richtige Haus beim Potiphar kommt. Und dann hat Gott gesorgt auch, dass nachdem er da fertig war, als er von Potiphar weg war, dass er ins Gefängnis kommt, damit er seine Ruhe hat einfach von der Hexe, die ihn so belästigt und bedrängt hat. Weißt du, Gott sorgt, Gott bereitet und dann wird er vergessen und zwar von richtigen Leuten vergessen und dann im letzten Moment fällt dem einen ein, du, im Gefängnis, da war ein Träumer, der hat die Träume gedeutet. Der könnte vielleicht auch dem Pharao seinen Traum jetzt deuten. Du siehst, Gott ist überall durchgegangen. Auch wenn du dein Leben jetzt anschaust, ob du das verstehst oder nicht verstehst, ob es glaubst oder nicht glaubst, ist mir einerlei, in dein Leben ist der Herr mal durchgegangen. Der Herr ist mal durch dein Leben durchgegangen. Der Herr hat das mal alles so angeguckt und sagte, da, die Situation, diese Station, jenes Lagerhaus und jede Lagerstätte, er hat alles durchgemacht. Er ist durchgegangen. Er hat seine Arbeit gemacht, seine Arbeit getan. Er hat geordnet, gefügt, eingesetzt. Und jetzt kannst du kommen. Jetzt kannst du kommen. Gott geht dir voran. Du musst nicht dich selbst für deine Zukunft sorgen. Und die ganze Vorsorge, Leute, ich sage euch, die ganze finanzielle Renten oder was weiß ich, die ganzen Vorsorgen, die sind alles für die Katz. Die Inflation frisst sowieso euch alles auf. Schaut euch genau hin, da spart man, dann tut man, dann sammelt man. Und dann kommen die Motten, dann kommt der Rost, dann kommt die Zeit, verstehst du, dann kommt irgendeine Katastrophe. Die Leute sind frustriert, verstehst du, von diesen ganzen Sparen und dergleichen. Das bringt nicht mal Zinsen. Gott plant es, Gott ordnet. Und er sagt, ich will dich versorgen und ich will dich nicht verlassen. Ich will dich sogar tragen auf Händen bis ins hohe Alter. Guck mal, Abraham, Gott hat für den Abraham wunderbar gesorgt, bis ins hohe Alter. Da hat er noch 6 Kinder gekriegt. Verstehst du? Ins hohe Alter. Gott sorgt für die Seinen. Und Gott ist treu. Und du darfst ihm vertrauen, dass er dich durchbringt. Und wer beerdigt mich? Von Moses, 120 Jahre alt ist er geworden. Und Gott hat Moses beerdigt, dass der Teufel ihn nicht mal gefunden hat. Verstehst du? Gott beerdigt dich, dass dich niemand mehr findet. Und der Gerechte wird nicht zulassen, dass der Gerechte bei den Ungerechten sein Grab findet. Und du siehst, Gott geht hindurch durch dein Leben. Er ordnet die Dinge. Er macht es wohl. Wir fragen uns manchmal, ja, warum lässt das Gott alles zu? Gott lässt Dinge in unserem Leben zu. Gesundheit oder Krankheit spielt keine Rolle. Armut oder Reichtum. Gott lässt die Dinge zu, damit wir überleben. Er ist es wohl, die Geschichte in unserem Leben schreibt. Die Biografie. Stell dir vor, Gott hat alles eingeplant, dass die richtige Stelle für dich zuständig ist und für dich arbeitet. Er gab uns sein Wort, du musst nur mitkommen. Ich gehe dir voraus nach Galiläa. Komm mit. Also bleib nicht stehen. Verstehe die Gangart Gottes, wie er arbeitet und versuche mit Gott Schritt zu halten. Gehe nicht zu schnell voraus und hink nicht so weit hinterher. Denn sonst beißen dich die Löwen. Wenn du zu weit hinterher bleibst. Bleib nahe bei Jesus, nahe in seiner Nähe. Verstehe dich seine Gangart. Er geht uns voraus nach Galiläa. Was ist Galiläa? Eigentlich Galiläa ist ja, Landstrich, Gegend so bei uns, ja, Spreewald, verstehst du? Nicht mehr und nicht wenig, so ein Landstrich, Galiläa. Aber von dort kommt Jesus aus Nazareth, dort ist er aufgewachsen, dort lebt er, dort hat er gearbeitet, gezimmert. Von dort kommen die Apostel, das waren alles Galiläer. Der einzige Jude, der in der Gefolgschaft Jesu war, das war Judas Ischariot und der hat ihn noch verraten. Alles andere waren Galiläer. Und die Männer aus Galiläa, was steht ihr da und gafft? Dieser Jesus, den ihr gesehen habt, gen Himmel fahren, der wird wiederkommen. Da wurden nur die Galiläer auf dem Ölberg angesprochen. Ihr Galiläer, bei der Himmelfahrt, die Männer aus Galiläa. Was ist Galiläa? Das ist die Gegend, wo du wohnst. Da, wo du arbeitest, See Genezareth, da, wo du fischst und manchmal nichts fängst. Das ist Galiläa. See Tiberias. Eigentlich, die Juden haben Galiläa genannt, das Land der Heiden. Das ist Galiläa. Ich gehe euch voraus nach Galiläa, in das Land der Heiden, der Nicht-Juden. Dort erwartet uns Jesus. Da, wo die Heiden sind, wo die Türken sind, wo die Ausländer sind, wo die Verrückten sind, wo die Spinner sind. Wo die Weltmenschen sind, ich erwarte euch dort, sagt der Herr, ich gehe euch voraus. Wenn Gott dir vorausgeht, dann geht er nicht zu den frommen Betbrüdern und Betschwestern, der geht voraus, wo die Heiden wohnen, nach Galiläa, im Kreis der Heiden, da wo die Besessenen sind, die Aussätzigen sind. Du sagst, liebe Zeit, da soll ich zurückgehen, dort soll ich Gott erleben, dort soll ich meinem Heiland begegnen. Ich sage dir ein Geheimnis, der Heiland begegnet dir am Arbeitsplatz, da wo die Heiden sind, wo die Spötter sind. Da erlebst du die Wunder Gottes, da erlebst du die Bewahrung. Im Heidenland, nicht im Christenland. So möchte ich am liebsten so in der Gemeinde, in dem wunderbaren Saft schmoren. Vergiss es, nein, der Heiland schickt dich nach Galiläa. Ich gehe euch voraus nach Galiläa. Dort wird alles auf den Kopf gestellt. Da kommst du hin, da kommt voller Glauben und so weiter, da will keiner von dir was wissen. Ja, die spotten und lästern. Aber dort will Jesus seine Jünger treffen. Dort will er mit ihnen sein, dort will sich ihnen offenbaren. All die großen Offenbarungen passierten in Galiläa, im Heidenland. Ja, dort will der Herr dich treffen, dort will er mit dir reden, dort will er sich dir offenbaren, dort will er dir mitteilen, dort will er dir die Augen öffnen. während du arbeitest, während du da Zeugnis abgibst, während du deinen Glauben bekennst oder deinen Glauben verschweigst, was auch immer ist. Wir denken, wir müssen immer Glauben bekennen, auf die Barrikaden gehen. Nein, durch Stille sein, Mund halten, demütig bleiben, da offenbart sich der Herr. Stille sein, der Herr sagt, ich will dann für euch streiten. Dort in Galiläa, im Heidenland, gibt er dir Instruktionen. Wie verhalte ich mich jetzt meinem ungläubigen Bruder gegenüber, meiner ungläubigen Schwester gegenüber, meinen ungläubigen Eltern gegenüber, meinen ungläubigen Kindern, wie verhalte ich? Das ist Galiläa für uns. Das ist Galiläa. Da fangen wir an zu dienen, Schuhe zu putzen, nicht nur Füße waschen. Viele würden gerne Füße waschen, aber die sind so faul, sogar die Schuhe zu putzen. In aller Liebe. Weißt du, dort wirst du für den Dienst vorbereitet, für deine Berufung. Galiläa ist ein Ort der Zurüstung. Das war dieser Ort, wo die Männer nicht nur in Judäa, da haben sie sich versteckt und versprochen, da haben sie Angst gehabt, aber dort konnten sie ausleben ihren Glauben. Dort mussten sie Krisen bewältigen. Dort auf dem See Genezareth gab es Stürme. Verstehst du, das war Galiläa. Bei der Überfahrt, da gab es Krisen, gab es Probleme. Gott bereitet seine Diener in Galiläa vor, in diesem Heidenland, an diesem geheimen Ort, in der Wüste. Weißt du, nicht in Jerusalem, im Tempel. All die großen Männer und Frauen Gottes, die sind in der Wüste zubereitet worden. Oder in Galiläa, im Heidenland. An ungewöhnlichen Orten, bei der Witwe, in Sarepta. Oder am Bach Krit. Oder denk an Josef in Ägypten. Oder wo auch immer, verstehst du, im Gefängnis. Dort wirst du zubereitet. Herr, erlöse mich. Wenn du bete nicht zu laut, Herr, erlöse mich. Plötzlich kommst du wie Josef ins Gefängnis. Und dann bist du von Potiphas Frau erlöst. Von den Problemen erlöst. Von den Schwierigkeiten erlöst. Oder wie Paulus. Herr, oh, die Leute in Damaskus, die mögen mich nicht, die verstehen mich nicht. Dann geht er nach Tarsus zu Hause und beginnt mit der Zeltarbeit. Oder dann in der Wüste Arabiens, 3 Jahre lang ist er in der Wüste Arabiens. Galater Kapitel 1, Vers 15 bis 24, lies mal nach. Es gefiel Gott, nachdem der Herr mich ausgesondert und auserwählt hat, von Mutterleib an hat er mich erwählt. Und dann schickte er mich in die Wüste Arabiens. Dort irgendwo in der Jordan-Ebene. Und dort hat er mir seinen Sohn offenbart. Und ich beriet mich nicht mit Fleisch und Blut, sondern ich habe es vom Herrn empfangen. Du siehst, das ist die Ausbildung in Galiläa, in der Wüste Arabiens, am Bach Krit, in Ägypten oder in Midian bei Moses, bei seinem Schwiegervater Jethro. Ja, das ist, wie Gott arbeitet. Und ich zog nicht nach Jerusalem, sagt Paulus hier zu den Aposteln, sondern ich ging hinab nach Arabien und dort hat der Herr zu mir geredet. 3 Jahre lang war ich dort. Wir würden gerne zu Petrus rennen und sagen, Bruder Petrus, wie geht das, Bruder? Kannst du mir erklären das und das und das? Nein, in der Wüste Arabiens mit dem Herrn hat er gesprochen. Und dann erst nach 3 Jahren geht er nach Jerusalem. Und dann, weißt du, wie lange der Paulus beim Petrus war? Nur 14 Tage. Und ich blieb nur 15 Tage bei ihm. Das reicht schon, was er dort alles gesehen hat. Jakobus, da waren nur die 2 Aposteln. Der hat sowieso auch gar nichts Gutes erwartet in Jerusalem. Denn er hat die Gemeinde zerstört. Was will er denn beim Petrus? Verstehst du? An seinen Händen klebt ja Blut. Deshalb geht er lieber in die Wüste Arabiens. Dort kann er gereinigt werden. Und dort kann er geheiligt werden. Und dort kann er zubereitet werden. Und dort kann er reifen und wachsen. 14 Tage später. Nach 14 Tagen bleibt er da. Und dann ist er wieder weg. In der Wüste Arabiens. Gott hat mich zubereitet. Ich will dir vorausgehen. Alle großen Offenbarungen, bitte halte dich fest, ob du das glaubst oder nicht, sind außerhalb des Heiligen Landes passiert. Alle großen, Sinai, außerhalb Israel, oder was die Leute in Babylon erlebt haben, oder in Ägypten. Alle großen Erfahrungen im Glauben sind außerhalb der frommen Region passiert. In der Wüste Arabiens, in der Einsamkeit, im dürren Land. Warum schickt Gott uns nach Galiläa? Das, was du gehört, was du gesehen, was sich erfüllt hat, das muss jetzt verarbeitet werden. Deine Impulse, die Gebete, die du zum Himmel geschickt hast und wo Gott deine Gebete beantwortet hat, die müssen jetzt beantwortet werden. Und das muss jetzt verarbeitet werden. Und in der Wüste, da kannst du dich zügeln. In deinem Fanatismus, verstehst du? Ich kann mir Paulus vorstellen. Wir müssen die Welt evangelisieren, der Herr kommt bald. Nein! Setz dich hin. Hüte die Schafe. Verstehst du? Hüte die Schafe. Wir möchten gleich evangelisieren, wir möchten gleich überall unser Zeugnis erzählen. Vergiss, zuerst mal muss ein Zeugnis verarbeitet werden. Und dann ist er entrückt. Paulus ist entrückt, wenn er im dritten Himmel sieht, unaussprechliche Dinge. Wunderbar, herrlich, fantastisch. Und dann kommt er runter. Und nach 14 Jahren schreibt er mal, du, ich weiß es nicht, war ich im Geist, war ich im Fleisch, ich weiß gar nicht, wo ich gewesen ist, ich weiß nicht, wer das überhaupt war, war ich das überhaupt selbst? Und du siehst, dann erzählt er diese Geschichte, er sah unaussprechliche Dinge, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, kein Herz geglaubt hat, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieb haben. Aber bei uns natürlich, wenn da jemand was mit Gott erlebt, schreibt er gleich, mein Weg von Flug zur Kanzel, verstehst du, was weiß ich, oder wo auch immer, sofort gleich groß aus Knast zur Kanzel oder gibt es alle möglichen Bücher so von dieser Richtung. Ganz schnell. Nein, das muss verarbeitet werden. Deine Heilung muss verarbeitet werden. Deine Befreiung muss verarbeitet werden. Deine Segnung muss verarbeitet werden. Deine Berufung muss verarbeitet werden. So, und dann erst kannst du weiter und weiter den Leuten erzählen. Und dann, ich weiß gar nicht, was da war, aber ich weiß, ich habe das gesehen. Und das ist, was mich gehalten hat. Paulus, deine Wunden müssen zuerst mal verarbeitet werden und geheilt werden und gereinigt werden. Deshalb, es geht nicht so schnell, holla hopp, so 7 Meilen Schritte. Nein, tipp, 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 tipp. So geht es vorwärts. Ich gehe dir voraus nach Galiläa. Weißt du, zuerst muss Gott uns vorausgehen und sagen, jetzt kannst du hier kommen, das ist Platz, jetzt bin ich wieder weg von hier, jetzt bist du dran. Und dann geht der Herr wieder voraus und dann sagt der Herr wieder, jetzt kannst du wiederkommen. Gott nimmt uns Schritt für Schritt, Lektion für Lektion. Er ist unser Lehrer und er weiß, ob du da mitkommst oder nicht. Er versteht dich. Gott ist so wie ein Pionier. Er bereitet die Situation für dich, dann kommst du, nachher ist er fertig. Und dann kannst du arbeiten, einsammeln oder was auch immer. Gott bereitet dich für deine zukünftigen Aufgaben, Stück für Stück. Er ordnet das Gelände. Ein guter Hirte. Mir hat mal, mein Nachbar war ein Schäfer, der kam immer so 2-mal im Jahr bei mir vorbei ins Gelände. Und dann hat er erzählt, weißt du, als Schäfer muss ich immer den Schafen vorausgehen. Bevor ich die auf die Weide dort und dort und dort hinbringe, muss ich gucken, sind das alles ordentliche Kräuter, ist nichts Giftiges für meine Schafe und so weiter. Er erforscht das Gelände und dann erst bringt er die Schafe dorthin, nachdem er das Gelände erforscht hat. Und der Herr will auch dein Gelände erforschen, wo er dich hinbringt und was er aus dir macht und wie er dich führt und leitet. Und er plant alles im Voraus. Er plant im Voraus, er guckt, also hier sind giftige Pflanzen, die muss ich da rot einkreisen oder hier, die muss ich ausraufen oder aussorten. Gott bereitet diese Infrastruktur für dich. Er rollt die Steine weg aus seinem Leben. Er öffnet die Türen. Er macht die Dinge, die nötig sind. Er schafft die Voraussetzungen für dein Kommen. Ich gehe euch voraus nach Ägypten, nicht nach Ägypten, nach Galiläa. Aber nach Ägypten ist er auch vorausgegangen. Gott plant alles im Voraus. Für dich, für mich, für uns. Wir müssen nur mit ihm mitmachen und mitgehen. Und wenn er sagt, jetzt kannst du kommen, jetzt ist die Luft sauber. Jetzt ist alles frei. Und jetzt darfst du da rein. Und jetzt darfst du ihm begegnen. Und jetzt darfst du seine Gnade erleben. So, damit du ungestört weiden kannst. Damit du ungestört genießen kannst. Was hat uns Ostern gebracht? Einen persönlichen Heiland, der mir vorausgegangen ist. Und der sich um mich kümmert. Und so für alle Details ist er zuständig. Der kümmert sich um die Kleinigkeiten. Sogar deine Haare sind gezählt auf deinem Kopf. Wenn du morgens deinen Kamm da sauber putzt, verstehst du, und du denkst, da ist wieder schon, sind 10 Haare raus. Bald kriege ich eine Glatze, wenn es so weitergeht. Nein, der Herr zählt und der Herr weiß, wie viele Haare nachwachsen müssen. Der Heiland kümmert sich um jeden ganz persönlich, individuell. Paulus schreibt, und es ist interessant, 1. Korinther 15, der Herr ist individuell einzelnen Menschen erschienen, persönlich, jedem Einzelnen, wir sind mit Namen aufgelistet, individuell, dem Petrus, den Frauen, dem Thomas, dem Jakobus, den Emmausbrüdern, den Einzelnen. Mir sagt er sogar auch als eine unzeitige Geburt, also viel zu spät, 30 Jahre danach. Mir ist der Herr erschienen, verstehst du? So redet er. Allen, die es irgendwie nötig hatten, ist er erschienen, die Beistand nötig hatten, die Fragen hatten, die die Welt nicht verstanden haben, denen ist er erschienen, die erschüttert waren, die unter Schock standen, Traumas erlebt haben, die die Welt nicht mehr verstanden haben. Was habe ich von Ostern? Verstehst du, einen lebendigen Heiland, der mir persönlich in meiner Situation mit meinen Problemen erscheint. Das ist Jesus. Und alle diese Brüder und Schwestern sind persönlich dem Heiland begegnet, dem Auferstanden, jeder Einzelne. Deshalb ist es so wichtig, dass du deinem Heiland begegnest. Nicht, dass der Pastor für dich begegnet oder irgendjemand anders, nein, dass du selber ihm begegnest. Mir ist der Herr erschienen, sagt Paulus, in der Wüste Arabiens und wo auch immer, dass du sagen kannst, ich habe nicht mit Fleisch und Blut mich besprochen, sondern ich habe es vom Herrn empfangen. Die ganzen geistlichen Dinge, ob es Abendmahl ist, ob Salbung ist oder Geistestaufe, Zungensprache oder Wunder und Zeichen, egal um was es geht, das musst du selber vom Herrn empfangen. Das ist mir gegeben worden, das habe ich so erkannt. Und der andere hat es vielleicht nicht erkannt, deshalb wird er dich auch nicht verstehen, deshalb wird er auch nicht glauben, was du ihm erzählst. Dir hat der Herr das offenbart. Und ich habe es vom Herrn empfangen. Und dann, wenn du vom Herrn die Dinge empfängst, dann kannst du sagen, ich achte gut, alles, was nichts ist, was nicht von Jesus ist, was nicht Jesus verherrlicht, das ist alles Dreck. Aber du musst vom Herrn zuerst mal was empfangen, das bekommen. Der bekam neue Prioritäten in seinem Leben, neue Orientierung, wurde neu ausgerichtet, wurde neu eingestellt. Ich habe es vom Herrn empfangen. Ich gehe euch voraus nach Galiläa. Dort in Galiläa saßen die Jünger nochmals 40 Tage zu den Füßen Jesu. Und immer wieder, manchmal erschien er fünfmal am Tag. Wenn du so liest, diese Geschichten, diese ganzen Erscheinungsgeschichten, da 40 Tage erschien er auf alle möglichen Art und Weise den Jüngern. Gott sagt, ich gehe dir voraus. Ich bereite die Lagerplätze vor für dich. Ich erkundige mich, wie es mit dir weitergehen soll. Ich mache mir Gedanken über dein Leben. Und du musst nicht deinen Kopf zerbrechen, wie geht es mit mir weiter, wie geht es mit uns weiter oder wie geht es mit der Welt weiter. Ich kümmere mich um dich. Gott geht dir voraus wie ein Kundschafter. Er spioniert, beobachtet die Situation. Und alles Große hat Jesus den Jüngern nach der Auferstehung vermittelt. Alles Große. Vor der Kreuzigung hat er Zeichen und Wunder gewirkt an der Welt, dass die Welt ihn versteht, dass die Juden ihn verstehen. Und nach der Auferstehung hat er unter den Jüngern gewirkt. Da hat er keine Wunder getan. Wie es auffällig hat, niemand geheilt nach der Auferstehung. Der hat sich nur offenbart und nur gewirkt und nur aufgeklärt. Aber da hat niemand geheilt. Nach Ostern wurde niemand geheilt. Hat auch nicht mehr nötig gehabt. Warum? Wenn die Seele geheilt wird, wenn die Seele von Gott berührt wird, dann ist der ganze Kerl gesund. Mir ist eins groß geworden. Weißt du, wenn du Kopfschmerzen hast, dann muss der ganze Kerl ins Krankenhaus. Oder wenn du ein Bein brichst, muss der ganze Kerl ins Krankenhaus. Verstehst? Und so ist es. Ja, du hast die Gnade Gottes erlebt, du hast die Auferstehung erlebt, jetzt weißt du, mein Heiland lebt, der hat alles unter Kontrolle und jetzt wirst du geistlich behandelt, die Seele wird behandelt. Auch wenn du einen Knacks hast und zum Psychiater musst, dann musst du auch ins Krankenhaus mit Händen und Füßen und mit Fleisch und Blut. Und dann wirst du verarztet. Und wenn mein Auto kaputt ist oder tanken muss, ich muss mit dem Auto in die Werkstatt oder in die Tankstelle fahren, da kann ich nicht sagen, ich brauche nur einen Kanister. Gut, es geht auch, aber damit werde ich nicht weit kommen. Alles ist genau vorbereitet und Gott will dich ganz haben. Und deshalb haben die Jünger die Heilung draußen erlebt, in Galiläa, in Israel unterwegs, wo sie da auch waren. Und nachdem gab es keine Heilung, sondern nachdem war alles ja Segen Gottes. Es ist auch erstaunlich, wenn du die Apostelgeschichte liest. Der erste Teil, das sind Zeichen und Wunder. Beobachte es ganz genau, lies mal. Und dann gibt es kaum noch, dann kommen nachher die Episteln, dann kommt die Offenbarung, dann kommen die, da geht der Herr in die Tiefe. Dann geht der Herr in die Tiefe. Alles Große hat der Herr seine Jünger nach der Auferstehung denen gebracht. Weißt du, hier haben sie gesät, hier vorher wurde gepflanzt, vorher wurde das gelehrt, gepredigt. Jesus hat sehr viel gepredigt, sehr lang gepredigt, manchmal 3 Tage ununterbrochen. Ja, und eine Kampagne, so ein Camp-Meeting, die waren 3 Tage beieinander, dass er sagt, jetzt muss man ein Wunder tun, dass die Leute was zu essen kriegen. Aber dann hat er die gelehrt, einzeln, individuell, persönlich. Was hat Ostern mir gebracht? Was habe ich von Ostern? Ich habe den Heiligen Geist. Ostern hat den Heiligen Geist gebracht. Und Jesus sagt, es ist gut, dass ich weggehe, sonst kann der Tröster nicht kommen. Der Heilige Geist, Johannes Kapitel 20, Vers 22. Und als er dies gesagt hatte, hauchte sie an und spricht zu ihnen, empfangt den Heiligen Geist. Noch vor Pfingsten haben sie den Heiligen Geist bekommen. Er hauchte sie an. Der Auferstandene hat sie angepustet. Empfangt dem Heiligen Geist. Und weißt du, was in diesem Empfangt dem Heiligen Geist, was da alles drinsteht? Was bringt mir Ostern? Das ist die Frage. Du bekommst den Heiligen Geist und du kannst plötzlich Sünden vergeben. Und dann sagt er, wer mir die Sünden vergibt, dem sind sie vergeben. Wer sie behaltet, dem sind sie behalten. Ihr habt Autorität zu lösen und zu binden. Empfangt dem Heiligen Geist. Was hat mir Ostern gebracht? Vollmacht, Autorität. Dass ich Sünden vergeben kann. Du, das ist ein größeres Wunder, als das Toten aufzuwecken. Sünden zu vergeben. Ich werde nie vergessen, ein Esoteriker, der da irgendwelche Kreise verkehrte, ein Oberstudienrat sogar, der kommt zu mir, Bruder, mal tut es mit mir, ist ein Wunder passiert. Habe ich dann gesagt, das ist interessant, was für ein Wunder der wohl erlebt haben mag. Dann sagt er, jetzt kann ich die Hände hochheben beim Beten. Aber das konnte ich schon immer. Ich war nicht so verkorkst und so weiter. Das habe ich schon immer können, die Hände hochheben. Nein, sagt er, weißt du, das ist so eine Überwindung, aber so eine Freiheit, wenn ich die Hände hochhebe, den Herrn lob und preise. Das ist eine Entdeckung, die er gemacht hat. Nicht Fleisch und Blut. Verstehst du, wenn ich dem gesagt hätte, lerne die Hände hochzuheben beim Beten, dann wäre etwas, was ich ihm eingetrichtert hätte. Aber der Herr hat ihm gezeigt. Und dem muss der Herr zeigen, wie du anbeten sollst, Gott, und wie du den Herrn preisen sollst. Und es muss auf deinem Mist gewachsen sein, Entschuldigung. Ja? Und empfang den Heiligen Geist, wie du vergeben sollst, wem du vergeben sollst, und wie du das vergessen kannst und aufarbeiten kannst. Am Auferstehungstag selbst, weißt du, erscheint der Herr Jesus zu verschiedenen Zeiten, an verschiedenen Orten, so am Ostermorgen. Da, bei den Emmaus, dort bei den Frauen, dort bei den Jüngern, hinter verschlossenen Türen. Zack, 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 zack. Das geht so schnell. Du siehst, der Herr ist nicht mehr begrenzt. Wir haben einen unbegrenzten Heiland. Der ist mal da. 5 Minuten oder eine Sekunde später ist er dort wieder. Bei den anderen auch noch. Die werden auch gesegnet. Wir haben einen Heiland, verstehst du, der sich um alles kümmern kann. Es war einfach eine Unmöglichkeit physikalisch, dass er da und dort ist. Aber nur der Auferstandene konnte überall sein. Wo 230 in seinem Namen versammeln, da ist er mitten unter ihnen. Plötzlich ist er da. Und diese Erscheinungen offenbaren mir, dass Jesus einen verherrlichten Körper hatte, dass er unbegrenzt war. Und wir haben einen unbegrenzten Heiland, einen verherrlichten Heiland, der überall erscheinen kann, zu jeder Situation, der auch wieder verschwinden kann. Wo er seine Arbeit getan hat, ist er weg. Ja, da war der Herr Jesus da. Und ich habe ihn verpasst. Thomas, denk mal, jetzt muss er warten bis zum nächsten Sonntag. Und dann wieder, als die Gemeinde beieinander war, erschien der Herr. Und dann ist der Thomas extra, wird hervorgeholt. Komm, Bruder, komm hier, schau, ich bin's. Weißt du, Gott erscheint manchmal in einer Versammlung, nicht für alle, obwohl alle da sind, nur für einen Einzelnen. Und manchmal ist eine Predigt, wenn der Herr segnet, wenn der Herr wirkt, für einen Einzelnen. Verstehst du? Und die anderen sagen, ich weiß gar nicht, was die da so haben. Halleluja, verstehst du? Aber mich hat es nicht angesprochen. Aber den einen, der geht in den Knie und sagt, mein Herr und mein Gott, der geht in eine Anbetung, der kann sich selber nicht mehr fangen. Und am selben Tag, verstehst du, erscheint er den Emmaus-Jünger noch am Abend. Vor Sonnenuntergang. Ostern gibt uns einen lebendigen Heiland, der hier und dort überall da sein kann. Und der niemand pachten kann. Das ist mein Jesus. Unser Jesus. Verstehst du? Nein. Du kannst den Heiland nicht pachten. Er ist souverän. Er erscheint dem, wie er es gerade braucht. Und jenem, wie es der andere braucht. Und dann bricht er das Brot und plötzlich gehen ihm die Augen auf. Da sitzen die drei Männer, die feiern das Abendmahl und plötzlich, ja, das war Jesus. Und er verschwand vor ihren Augen. Nachdem sie gegessen hatten, plötzlich ist er wieder unsichtbar. Und jetzt gehen sie nach Hause im Geist des Herrn, in der Gegenwart Gottes. Der Herr ist uns erschienen. Und du siehst, wie die Erscheinungen Gottes sind. Der Herr begegnet dir, du bist berührt vom Herrn, angesteckt vom Herrn, und jetzt geht der eine zum anderen, aber du hast jetzt die Gegenwart Gottes. Gott ist mit mir, Gott war bei uns, Gott liebt mich. Auferstehung, Ostern. Johannes 20, Vers 19. Und als es nun Abend war, an jenem Tag der ersten Woche, die Türen verschlossen waren, und aus Angst vor Juden, dass sie die Türen verschlossen hatten, plötzlich kam Jesus und trat in ihre Mitte. Und es ist erstaunlich, der Herr trat in ihre Mitte, wo 2 oder 30 versammeln, ist er mitten unter ihnen. Das haben wir seit Ostern. Seit Ostern haben wir einen Jesus, der überall jeden erreichen kann und überall einem begegnen kann. Selbst in der verriegelten Türen. Und die Türen mussten gut verriegelt gewesen sein, denn die haben Angst vor den Juden gehabt, damit diese ganzen Soldaten nicht reinkommen. Verstehst du, richtig ein Riegel und eine Stange drüber. Und er kommt durch verriegelte Türen. Halleluja. Selbst wenn es uns möglich ist, uns zu erreichen. Und das tröstet mich. Du kannst hier sein, wo du willst. Der Herr erreicht dich überall. Das ist, was wir von Ostern haben. Der Herr erreicht dich auf dem Schiff. Wenn die Wellen da rauf und runter gehen, denk an Paulus, 14 Tage keine Sonne mehr gesehen. Und heute Nacht stand der Engel des Herrn bei mir. So geht's. Ostern, das ist, da wird meine Furcht genommen. Ich muss keine Angst haben. Und wenn ich, ja, fast verzweifle, Lukas Kapitel 24, wenn du dort weiterliest, in der gleichen Situation irgendwann, bei dem gleichen Vorgang, irgendwo ist, die Jünger sind schon in der 4. Nachtwache, schon eine halbe Nacht unterwegs, und die Wellen toben, das Meer braust, verstehst du? Und um die 4. Nachtwache, das ist also kurz vor Morgen, nach der Geisterstunden, steht der Herr, nach der 4. Wache kommt der Herr ihnen auf dem Wasser entgegen. Zuerst, das ist ein Geist, verstehst du? Aber nein, Petrus wagt zu rufen, Herr, bist du es? Dann heiße mich zu dir zu kommen. Du siehst also, mit dem Herrn kann man reden, mit diesem auferstandenen Jesus kann man reden. Das ist kein Geist und kein Gespenst. Aber das geht alles so ineinander. Was seid ihr so bestürzt? Fragt der Herr. Was seid ihr so bestürzt? Ich bin's. Der achte Jesus. Und dann plötzlich hier im Lukas-Evangelium, dann sagt er plötzlich, kommt und betastet mich, wenn ihr so doof seid. Entschuldigung. Kommt und berührt mich. Denn dein Geist hat kein Fleisch und Bein. Betastet mich. Kneift mich. Tastet mich. Und ich bin es. Berührt mich, Thomas. Zieh mich an die Hand. Betastet mich. Weißt du, was das heißt? Fasst mich. Fasst mich. Fühlt mich. Untersucht mich. Das ist ein reeller Körper. Das ist erstaunlich. Plötzlich, du spürst die Gegenwart des Herrn. Nicht nur eine kalte Luft, ein Windzug oder sonst was. Nein, plötzlich, fasst mich. Etwas ganz Reelles. Und dann, die kriegen den Mund nicht mehr zu, die Aposteln, die Jünger damals. Lukas Kapitel 24, Vers 42. Die kriegen den Mund nicht mehr zu. Und dann sagt Jesus, habt ihr nichts zu essen hier? Verstehst du, nicht nur, dass du fasst mich, sondern gib mir was zu essen. Nimm eine Banane. Verstehst du? Oder ein Brötchen. Und sie reicht ihm ein Stück gebratenen Fisch und eine Honigwabe, so ein Mischmasch. Und er nahm und er aß es vor ihnen. Du siehst, Jesus ist ein reeller Jesus. Und wir haben seit Ostern einen wirklichen Jesus, der mit uns Gemeinschaft pflegt. Und gib mir was zu essen, sagt der Herr. Gib mir was zu essen. Du kannst gar nicht vorstellen, weißt, wenn die Leute sagen, es wäre falscher Jesus oder wäre nicht der richtige Jesus. Unser Jesus ist ein lebendiger Jesus. Gib mir Fisch und Honigseim. Oder Honigwabe. Lukas 24, 45. Nachdem er gegessen hatte, begann Jesus aus den Heiligen Schriften zu ihnen zu sprechen und wies die ganzen Schlüsselstellen aus dem Alten Testament hin und er sagte, das alles musste passieren. Nachdem er gegessen hat, das war nicht ein Geist. Weißt du, wir glauben nicht an Geister und Gespenster, wir glauben an den reellen Jesus, wir glauben an Engel, wir glauben an die Geisteswelt und wir glauben an die reelle Welt, die Welt Gottes. Gott ist gegenwärtig. Jesus ist gegenwärtig, wo 2 oder 3 zusammenkommen. Und dann setzt er sich hin und er erklärte ihnen die Heiligen Schriften und er öffnete ihnen die Augen, ihr Verständnis, damit sie die Schriften verstanden haben oder verstehen. Das ist nämlich, was der auferstandene Jesus tut. Er öffnet unser Verstand, sprengt deinen Horizont. dass du sagst, aha, das war's. Jesus erklärte den Jüngern, und er sagte, zuerst wird überall auf der ganzen Welt in meinem Namen Buße gepredigt, den ganzen Nationen, angefangen von Jerusalem, dann bis ans Ende der Welt, und ihr seid meine Zeugen nacheinander. Und so wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch. Ich muss vorstellen, plötzlich gehen die Jünger dann hinaus. Jesus, der Auferstandene, hat mit ihnen gesprochen. Zuerst haben sie den gekniffen, dann hat er mit ihnen gegessen, dann hat er sie belehrt, ihr Verstand geöffnet. Aha. Ich denke auch, der Thomas, weißt, Gott wirkt. Auch wenn du zweifelst, auch wenn du es nicht verstehst, Gott öffnet dir dein Verständnis. Deshalb, du musst nicht Heilung verstehen, Befreiung verstehen oder Salbung verstehen, all diese Dinge. Der Herr macht es, wenn es soweit ist. Ich gehe dir voraus nach Galiläa. Du musst in Galiläa sein. An deinem Heimatort. In deinem Nest, da wo du herkommst, diesem Kaff. In Hinterdupfing. Verstehst du, dort, wo Fuchs und Hase gute Nacht sagen. Dort erwartet dich der Herr. Nicht in Jerusalem im Tempel. Er ist keinem hohen Priester erschienen. In Johannes 20, Vers 25. Da, weißt du, die anderen spotteten und sagen, du, Thomas, du hast es nicht verstanden. Thomas, du warst nicht dabei. Der Herr Jesus hat keine Nachzügler. Der holt sie alle ab. Auch den lieben Thomas. Der Thomas, der konnte nicht fassen, bis der Herr ihm selber begegnet. Weißt du, da muss nicht Petrus kommen. Komm, Brüderchen, mach doch die Augen auf. Das war doch der Herr Jesus. Und ich bete jetzt für dich, damit der Herr dir die Augen öffnet. Nein, der Herr kommt selber zum Thomas. Und der Herr erscheint selber ihm. Der Herr redet selbst zu ihm. Der Herr sagt, Thomas, komm du her. Nicht, dass jetzt, Bruder, gehst nach vorne. Weißt du, es ist verkehrt, Leute nach vorne zu zerren. Jetzt musst du dich bekehren. Der Herr muss uns bekehren. Der Herr muss unseren Horizont sprengen. Der Herr muss uns frei machen. Der Herr muss uns gesund machen. Jetzt, nicht, glaub jetzt an die Heilung. Verstehst du? Du bist nicht immer bereit für Heilung. Gott, das Wort Rema, das Rema-Wort muss an uns ergehen. Ich werde nicht vergessen, mein Vater, der ist von Herzkrankheit geheilt worden, der hat sogar seine Rente rückgängig gemacht, hat noch, glaube ich, 14, 15 Jahre gearbeitet und dergleichen und war gesund, aber der hat Hämorrhoiden gehabt, wir haben alles gemacht, und die Toilette war immer mit Blut verschmiert und er hat gebetet. Was hat der Mann gebetet? Er hat gefastet und er hat alles möglich getan. Und der Herr hat ihn nicht geheilt. Und die Ärzte konnten auch nicht heilen. Das hat er vom Krieg aus der Gefangenschaft mitgebracht. Aber sein Herz wurde geheilt. Da hat Gott ein Wunder getan. Und sagt, ich verstehe die Welt nicht. Hier konnte ich geheilt werden und hier kann ich nicht geheilt werden. Und er hat lange gebetet, lange gerungen. Und eines Tages kommt er rein aus der Toilette. Und weiß ich noch wie heute. Dann sagt unser Vater, jetzt weiß ich, Gott hat zu mir gesprochen auf der Toilette. Und wir wollten wissen, was? Lass dir an meiner Gnade genügen. Verstehst du? Du musst selbst das Wort Gottes bekommen. Lass dir an meiner Gnade genügen. Das kann dir niemand sagen, sondern Paulus hat der Engel des Herrn gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und dann sagt er, damit kann ich leben und damit werde ich zurechtkommen. Und du bist noch alt geworden und so weiter. Da hat noch einige Jahre gelebt damit und ist nicht daran zugrunde gegangen. Aber du siehst, lass dir an meiner Gnade genügen, das muss der Herr einem selber sagen. Der Herr musste dem Paulus selber sagen. Nicht, dass der Bruder Petrus ihm aufklärt, oder Jakobus, oder irgendeiner der Brüder, die Mitarbeiter, die Kollegen. Nein, der Herr muss einem den Verstand öffnen. Lass dir an meiner Gnade genügen, mach da nicht rum. Und wir haben eins erlebt, als er nicht mehr so viel rummachte und nicht mehr so viel rumbetete und nicht mehr fastete und nicht mehr Medikamente suchte, was ist das beste Medikament dazu, hat er es nach und nach nachgelassen. Das haben wir gar nicht mehr groß gemerkt. Aber wenn du dran kämpfst, hast verloren. Hast verloren, die Schlacht. Deshalb, lass dir an meiner Gnade genügen. Das habe ich so hautnah erlebt. Da macht man nicht so einen Zirkus und so Tamtam. Der Herr muss uns helfen. So, da kam der Herr und dann kommt der Herr zu diesem Thomas, Johannes 20, Vers 26, leg deine Finger in meine Seite, genier dich nicht, hab keine Hemmungen. Ich bin's, dein Jesus, den du nicht verstehst. Und nach diesem Erlebnis glaubte der Thomas, lass dir deine Gnade genügen. Das ist den auferstandenen Heiland, das wir haben und dass wir, ja, nicht denke, ich muss den Himmel runterholen. Ich habe war Pastor und bin Pastor in der Pfingstgemeinde. Aber weißt du, in der Pfingstgemeinde gibt es auch doofe Leute. Entschuldigung, Gott segne sie. Da stellt doch eine Frau sich auf die Stühle. Heiland, ich will dir näher kommen. Die sind alle nicht nah genug. Verstehst du, steigt auf den Stuhl und schreit, Heiland, ich will dich runterholen. Du kannst einen Leiter nehmen sogar und du kannst trotzdem den Heiland nicht runterholen. So wie diese Frau. Das hat nicht funktioniert. Weißt du, Gott schenkt dem Demütigen Gnade. Dem Demütigen gerade. Nicht, dass ich auf dem Stuhl steige. Ich habe solche Verrückte gesehen, die haben auf dem Bergsensee gestiegen, was weiß ich, auf Kirchturm. Ich muss Gott vom Himmel runterholen. Nein, der ist schon da. Der geht uns voraus nach Galiläa. Der ist da zu Hause, am Herd. Zu Hause, am Krankenbett. Zu Hause, in den Schwierigkeiten und Problemen. Zu Hause, vom leeren Kühlschrank. Dort ist der Herr zu finden. Wenn du ihn suchst. Wo es die Schwierigkeiten sind, dort in Galiläa findest du den Herrn. Und von Galiläa, da sind über 60 Aufstände zur Zeit der Römer von Galiläa ausgegangen. Weißt du, das sind alles so Rebellen, so Hitzköpfe. Dort, wo die Hitzköpfe sind, dort ist Jesus. Dort geht er uns voraus und sagt, du, ich bringe dich dorthin, damit du einen kühlen Kopf bewahrst. In Galiläa, da kühlt dir dein Fieber ab. Verstehst du, dann kommst du Ruhe, wirst du kommst du runter? Was brachte uns der lebendige Heiland? Er brachte uns Heilsgewissheit, brachte uns Frieden, brachte uns Ruhe, brachte uns Gelassenheit. Ich kann cool bleiben, ruhig bleiben. Nicht durchdrehen. Und das ist schlimm. Christen müssen lernen, ruhig zu werden. Geht's nach Galiläa? Ja, so weit? 200 Kilometer? Ja, doch. Nach Galiläa, dort will uns der Herr begegnen, dort will er uns erscheinen. Dann versammelte sie auf einen Berg. Wir lesen hier weiter. Und dann sagt Jesus, dort auf diesem Berg, das war nicht der Ölberg, dort auf dem Berg sagt Jesus, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel, auf Erden und so weiter und unter der Erde. Und so weiter. Und jetzt geht's hin in alle Welt und macht die Menschen zu Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, Matthäus 28, Vers 18 und folgende Verse. Das ist, was Ostern brachte, ein Missionsbefehl. Geht raus, nicht nur in Galiläa. Wir sind jetzt angekommen wenigstens. Nein, immer wenn du denkst, du bist angekommen, geht es gleich weiter. Immer wenn du denkst, jetzt habe ich es erreicht, jetzt bin ich hoch genug. Er nahm sie auf einen Berg, heißt es hier, und dort auf diesem Berg, nach diesen Worten, Apostelgeschichte 1, Vers 3, nach diesen vielen Leiden und so weiter, hat er sich ihnen vorgestellt und mit ihnen geredet, Apostelgeschichte 1, Vers 3, und hat sich gezeigt, dass er lebendig ist und dass er noch Großes mit ihnen vorhat. Das ist, was Ostern brachte. Und jetzt geht hinaus in alle Welt. Jetzt geht hinaus, predigt das Evangelium, lehrt die Menschen und dann, erst wenn ihr geht, wenn ihr das tut, bin ich alle Tage bei euch. Erwarte nicht, dass der Heiland bei dir ist, wenn du nichts tust. Gott ist nicht mit Schlafmützen und Faulpelze. Du, fang an, was zu tun. Und fang an, in deinem Alltag zu wirken, da wo du bist, zu Hause. An der Drehbank, zu Hause an der Schreibmaschine, am Computer, zu Hause bei der Wäsche. Egal, ich könnte auflisten, die ganzen Aufgaben, was so ein Mensch macht. Dort geht Jesus dir voran. Und dort sagt er, dort will ich meine Gegenwart dir zeigen. Dort will ich mich offenbaren. Dort will ich mit dir sprechen. Und während du die Wäsche bügelst, spricht der Herr zu dir. Während du die Wäsche bügelst, während du Geschirr abspülst, redet der Herr zu dir. Während du was Praktisches machst, und ich habe eines festgestellt, je praktischer du bist, je praktischer du lebst, je praktischer du handelst, desto mehr spricht der Herr. Und der Herr ist ein Praktiker. Und er sagt, von der Theorie will ich zur Praxis mit dir. Und guck mal, die Jünger waren Fischer und der Herr sagt, ich will aus euch Menschenfischer machen. Das ist, was Ostern schafft. Weißt du, da plötzlich bekommt dein Leben eine geistliche Dimension. Der Auferstandene geht seinen Jüngern voraus. Da, wo sie hingehen, wo du die Schwierigkeiten hast, wo die Spannungen sind, wo das Ganze durcheinander ist. Und jetzt musst du anfangen zu ordnen. Ich werde nie vergessen, hier in Kreuzberg, unser erster Gemeindesaal, was wir eingerichtet haben. Es war so eine Katastrophe, dieser Saal. Weißt du, und wir waren noch gar nicht viele Leute, also Leute, auch praktische Leute, wo mithelfen konnten. Und ich habe gedacht, lieber Gott, wie geht's weiter? Und plötzlich sagt der Herr, von links nach rechts. Und dann fing ich an zu spachteln, zu streichen und was auch immer ist, von links nach rechts. Einfach irgendwo ansetzen und dann von links nach rechts weitermachen. Nicht irgendwo mal da und dort ein bisschen was machen und dort was machen. Nein, von links nach rechts. Systematisch. Das habe ich gelernt, wie man arbeitet, wie man Gott erlebt in Galiläa. Und das ist dieser Kreis, dieser Zirkel von links nach rechts. Fang an, systematisch zu arbeiten. Ich bin bei dir, ich bin bei euch, sagt Jesus. Du musst nicht weglaufen, du musst nicht fliehen, dich aufgeben, resignieren und verzweifeln. Er sagt, ich bin bei dir. Alle Tage, in jeder Situation, nicht nur am Sonntag. Weißt du, an den lieben Gott zu glauben, am Sonntag, herrlich, da ist die Musik, da sind Glocken, da ist Klimbim. Aber du brauchst Jesus am Werktag in Galiläa. Weißt du, wenn es nichts mehr läuft und der Herr sagt, ich bin bei dir, ich kenne dich, ich verstehe dich, ich gehe dir voraus, ich gehe mit dir. Es ist so wunderbar zu wissen, Gott ist bei mir, wo ich auch hingehe. Wenn du zum Arzt hingehst, ist der Herr bei dir. Wenn du auf dem Operationstisch liegst, Gott ist bei dir. Wenn du Kredit brauchst, Gott ist bei dir und dann sagen sie, du bist nicht kreditwürdig, verstehst du? Gott weiß, was es bedeutet, wenn du nicht kreditwürdig bist und dich runterputzen und sagen, von was leben sie denn überhaupt? Gott ist bei dir. Er sagt, ich gehe mit dir nach Galiläa, wenn du zum Gericht gehst. Mach dir nicht so Gedanken, wie wird das alles werden. Er sagt, ich gehe mit dir, wenn du schwierige Wege gehst. Das ist, was wir von Ostern haben, einen lebendigen Heiland. Ich bin bei dir, wenn du gefährliche Wege gehst und fährst. Schwierige Wege, ja, unmögliche Wege. In Indien habe ich, in den Himalaya-Bergen, da bin ich, weißt du, da habe ich beten gelernt. Da habe ich beten gelernt. Weißt du, da fährst mit dem Auto und da darf keiner entgegenkommen. Die Bahn ist so schmal und da guckst runter, da geht's 300 Meter tief runter und da siehst alte Autos unten, Schrottautos. Siehst? Und dann weißt du, wenn da was auslöst, wenn da ein Steinschlag kommt und wenn da der abrutscht und wenn der Fahrer einschläft. Ich bin nur einmal diese Strecke gefahren, ich bin den Rest geflogen nachher. Habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht noch mit. Also mein Leben ist zu schade. Aber du siehst, Gott ist bei uns. Ich will dir das nur sagen. Gott ist bei uns, wenn wir unüberwindbare Wege gehen. Er sagt, ich bleibe bei dir, an deiner Seite. Auch wenn dich alle verlassen, niemand mit dir was zu schaffen hat. Und wenn die alle dich hassen, wenn die alle verspotten, wenn alle über dich negativ reden, ich bleibe bei dir, ich halte dir, ich weiß, was es bedeutet, vergessen zu sein. Und sie haben mich alle verlassen, sagt Jesus. Gott sieht und kennt all die Schnittstellen deines Lebens. Er kennt deine Vorgeschichte und deine Nachgeschichte. Er kennt es. Er weiß, warum was ist. Deshalb, was habe ich von Ostern? Ich habe einen Heiland, der mit mir durch dick und dünn geht. Und auch komplizierte Wege. Halleluja, Lob und Dank. Der Auferstandene hat den Überblick, ist bestens informiert über mein Leben. Und Jesus sagt, wenn ich einmal erhöht werde, werde ich euch alle zu mir ziehen. Du hast einen Heiland. Du hast, weißt du, wenn du beim Heiland bist und hochgezogen worden bist, ja, ihm näher gekommen bist, in Galiläa ihn erlebt hast, das ist jetzt auch eine Höhe, eine Erfahrung, dann hast du eine ganz andere Weltsicht. Einen ganz anderen Lebensstil. Ich bin dir vorausgegangen nach Galiläa. Wenn ich vergessen, ich bin in Philippi Caesarea, oben wo die Jordanquellen sind, und unsere Gruppe singt, er ist Herr, Jesus ist Herr, er ist Herr, alle Knie müssen sich beugen, alle Zungen müssen bekennen. Und auf der anderen Seite vom Fluss, vom Jordan-Ursprung, da klingt in Englisch, hier ist Lord und so weiter. Ich denke, das gibt's nicht. Das sind Geschwister, die ich von Atlanta in den USA kannte, die sind auf der anderen Seite, wir singen zusammen, er ist auferstanden und er ist Herr, alle Knie müssen sich beugen. Da, wo dieser Pan-Gott ist, wo dieser Gott der Hirten, der alles durcheinander bringt und verwirrt ist, und dort singen Gläubige, er ist Herr, hier ist Lord. Und genau das ist, was wir feiern, den Sieg Jesu in Philippi Caesarea, am Teufelspunkt, da, wo der Teufel seinen Triumph hat. Da wird der Sieg Jesu gefeiert und besungen. Und Hier hat Jesus seine Jünger gehabt, in Philippi Caesarea. Der Herr hat alle Phasen unseres Lebens durchgemacht. Der kennt jede Situation, er war im Flüchtlingslager. Weißt du, mir tun die Flüchtlinge leid. Jetzt, da ruft die Frau Merkel die Flüchtlinge aus Syrien, kommt und so weiter. Und jetzt sitzen sie in der Türkei und in der Türkei werden sie wieder zurückgeschickt nach Griechenland, nach Syrien zurück. Das ist ja Schande. Die Leute, die haben Hoffnung gehabt, die glaubten, sie kriegen hier besseres Leben, das wird gleich besser werden. Und was passiert? Die werden wieder zurückgeschickt, da wo sie herkommen. In Bus gesetzt. Jetzt passiert es. Weißt du, wo wir da so große Verträge da machen und erzählen, die Rückführung und so weiter, nur die richtigen sollen kommen. Weißt du, Leute sind auf der Flucht, Leute sind in schwierigen Situationen und der Herr kommt mit in zu den Flüchtlingen. Der Herr liebt die Flüchtlinge, in aller Liebe. Der Herr liebt die Flüchtlinge. Der war selbst mal ein Flüchtling. Der ist selbst mit seinen Eltern nach Ägypten geflohen. Der Herr weiß es. Der Herr weiß es, was es bedeutet, zur Welt zu kommen, nicht im Schloss, sondern in irgendeine Garage oder Herberge oder einen Stall. Jesus kennt jede Lebenssituation, was wir als Menschen durchmachen. Deshalb, wir haben einen hohen Priester, der mitfühlen kann mit uns. Das ist, was ich seit Ostern habe. Ein Heiland, der mit mir mitfühlt. Sein bester Schüler verrät ihn, Judas Ischariot, wurde von Menschen enttäuscht, wurde wie ein schlimmer Verbrecher behandelt. Der kennt, was es bedeutet, verachtet zu werden. Er hat alle Formen des Leidens vorgekostet, alle körperlichen Schmerzen erduldet, was er konnte, seelische Schmerzen, emotionelle Schmerzen. Er weiß, was Angst ist. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dieser Jesus ist auferstanden, der kann jetzt mitfühlen mit dir und mit mir. Das ist das Schöne, was ich an ihm habe. Was habe ich an Jesus? Einen Heiland, der alle Tests durchlaufen ist. Er hat alles hinter sich gebracht, hat sich vom Körper gelöst, hat sich vom Menschen gelöst, hat sich von allem Möglichen gelöst. Er hat sich befreit und jetzt kann er mit mir fühlen, wie ich in Galiläa jetzt leben muss. Darf, kann. Was hat mir Ostern praktisch gebracht? Einen erfahrenen Heiland, der alles durchlaufen hat, alles kennt, alles versteht. Mein Heiland, der weiß, wenn ich in eine Situation reinkomme, dann sagt er, mein Bruder, das habe ich auch durchgemacht. Das war ich auch. Und die Situation kenne ich auch. Verstehst du, das tröstet mich, dass noch jemand gibt, der die Situation kennt. Da denke ich manchmal, mich versteht niemand. Aber der Herr kennt dich. Und er weiß die Situation, weil er alles schon durchlaufen hat. Und mit ihm zusammen finde ich überall mich zurecht. Ich habe einen Freund in Jesus. Halleluja. Der kennt sich aus. Das ist mein Partner, mein Fürsprecher beim Vater im Himmel. Das ist was ich seit Ostern habe. Einen Heiland, der sich an meinem Schicksal beteiligt. Der sich in meine Situation hineinversetzt. Wie oft habe ich schon den Heiland gehört, der hat zu mir gesagt, das mache ich für dich, lass es, bleib hier. Ich gehe dir voraus. Ich löse das. Ich werde da reden. Weißt du, ich bin manchmal verblüfft, wenn dann der Heiland mit den Leuten geredet hat. Dann kommt er zurück, dann frage ich, und was hat er gesagt? Das wirst du erfahren. Es wird alles gut werden. Das ist, was der Herr Jesus macht. Ostern. Er hat mir Zukunft gebracht. Ostern. Er hat mir Glauben geschenkt, dass ich glauben kann an meine Zukunft. Egal wie mein Körper zerfällt, was aus mir wird, Gesundheit oder Krankheit spielt jetzt keine Rolle. Ich weiß, ich habe eine andere Einstellung in meinem Leben. Der Herr kennt jede Zelle meines Lebens. Der Auferstandene, der bestimmt mein Schicksal. Ostern gibt uns Menschen unsere Würde wieder. Weißt du, ich bin nicht nur eine Schleimsuppe. Ich bin nicht nur irgendwie ein bisschen Fleisch und Blut. Nein. Ich bin ein Königskind. Wir sind König und Priester durch die Gnade Gottes. Die Auferstehung Jesu gibt mir meine Würde wieder. Ich bin wer. Und ich kann sagen, ich bin. So, weil Jesus lebt und er sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Weißt du, was das heißt? Fang an, so zu leben wie Jesus und sagen, ich bin. Und dann fang an, in seiner Art und Weise zu reden. Nicht nur, ich bin krank, ich bin schwach, ich bin arm, ich bin, ach, was weiß ich, was ich alles bin. Verstehst du, das ist doch, was der Teufel mir einredet, dass ich wäre. Aber ich kann sagen, Jesus lebt in mir und ich bin gesund. Auch wenn ich auf alle vier krieche, auch wenn ich im Rollstuhl sitze, auch wenn ich im Bett liege und nicht mehr aufstehen kann und so weiter. Verstehst? Aber ich bin geheilt in Jesu Wunden, Lob und Dank. Ich bin geheilt, auch wenn ich gar nicht spüre von meiner Gesundheit, verstehst du, und vielleicht wackle und zittere, spielt keine Rolle. Dann halte ich halt meine Hand fest und ich weiß, der Tag wird kommen, der Herr Jesus wird mich an meine Hand halten und dann werde ich nicht mehr wackeln und flattern und was weiß ich. Hab keine Angst, genier dich nicht. Und du musst den Leuten nicht gefallen. Du musst nicht den Leuten recht machen. Jetzt guck mal was, verstehst du? Nein, sei wer du bist. Und was wir sind allein aus Gnaden und niemand kann sich was einbilden. Niemand kann sich was einbilden. Das ist Gnade. Durch die Auferstehung Jesu, ich habe meine Würde wieder. Kann Kopf hochhalten. Ich lebe und ich werde leben. Preis Gott. Ich muss mich nicht fürchten. Seit Ostern. Seit Ostern sehen wir die Welt mit ganz anderen Augen, mit den Osteraugen. Das sind größere Augen, Osteraugen. Weißt du, sie sind so groß wie Ostereier. Mit Osteraugen, mit Osterhoffnung. Ich sehe die Dinge, wie Gott alles gut machen wird. Es wird alles gut werden. Ich weiß nicht, wie viele von euch mal so vom Brett gesprungen sind beim Schwimmen. Weißt du, aber ich weiß von meiner Situation. Ich möchte nur selbst, verstehst du, ich bin kein guter Schwimmer. Und möchte auch mich nicht angeben. Mein Onkel hat mich nur aus dem Schiff mal rausgeworfen und dann habe ich schwimmen gelernt in der Ostsee. Aber ich weiß, was es bedeutet, in der Schule vom Brett, 3 Meter Brett, verstehst du? Das ist ein Kunststück, wenn du das nicht kannst. Aber ja, die Kameraden stehen da, spring, spring, feige! Wenn du nicht springst, verstehst du, am liebsten würdest du rückwärts runtersteigen die Treppe. Verstehst du? Ich weiß, was es bedeutet. Weißt du, du bebst vor Angst. Jetzt kannst du dich überlegen und ich habe darüber nachgedacht. Weißt du, kannst nachdenken, die Angst wird nicht verschwinden, wenn du rückwärts runtergehst. Die Angst wird auch nicht vergehen, wenn du nicht springst. Die Angst wird bleiben. Und irgendwo, ich weiß noch, wie heute, da habe ich die Augen zugemacht, egal, wenn ich untergehe, da ist sowieso Rettungsschwimmer da. Und einfach Augen zugemacht und bin gesprungen. Und weißt du, was passiert ist? Die Angst ist mitgesprungen. Plötzlich war ich im Wasser unten, irgendwie, weiß gar nicht, und plötzlich bin ich wieder hochgekommen. Und die haben alle applaudiert. Ich hab's geschafft. Kennst du sowas? Weißt du, was das bedeutet? Du kannst warten. Das Problem wird nicht gelöst werden. Und du kannst rückwärts runtergehen. Das Problem wird auch nicht gelöst werden. Spring mit deinem Problem. Und du wirst irgendwie rauskommen. Plötzlich habe ich mich gewundert. Da komme ich doch raus. Verstehst du? Wie ein Walfisch. Komme ich raus? Mitsamt der Angst, trotz der Angst. Egal, was da passiert, verstehst du, weißt, das Wasser wird mich tragen. In der Bibel heißt es, was ich befürchtet habe, das hat mich getroffen. Ich wüsste, so wichtig, dass du an Ostern glaubst. Jesus hat den Tod überwunden, hat dem Tod die Macht genommen. Du wirst nicht versinken, du wirst nicht untergehen, er wird dich auffangen. Weißt du, beinahe. Hinterher habe ich gedacht, das kann ich nochmals machen. Das zeige ich, dass das geht. Verstehst? Wenn du es einmal gemacht hast, wenn du es einmal kannst, dann kannst du das nächste Mal auch besser und noch besser. Und dann wagst du auch noch ein bisschen höher raufsteigen. Verstehst? Wenn es sein muss. Du wirst immer an die Oberfläche getragen, weil der Herr mit dir ist. Und deshalb sagt die Bibel, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Auch wenn du ins Bodenlose springen musst, so wie ich damals ins Wasser springen musste von dem 3-Meter-Brett. Und eine Überwindung gekostet hat, aber ich habe was gelernt. Spring. Spring. Und wir brauchen einfach immer wieder ein Sprungbrett, von das wir springen können und dürfen. Und das ist Ostern. Und der Herr sagt, mein Kind, spring, wage es. Ich werde es schaffen. Ich werde es schaffen. Wir brauchen so einen Vorschuss. Ich gehe dir voraus. Weißt du, so einen Vorschuss. Petrus, Herr, bist du es? Ruf mich zu dir zu kommen. Ich kann sehen, wie der Petrus raussteigt und nicht weiß, wie es weitergeht. Er wagt es. Herr, bist du es. Tu nichts, was, wenn der Herr dich nicht ruft, mach gar nichts. Bleib im Bett. Und bleib hocken, da wo du hockst. Aber wenn der Herr dich ruft, und deshalb warte auf die Stimme Gottes, auf dieses Rema-Wort, auf die Inspiration. Herr, bist du es. Dann gehe ich. Und im Blick auf den Auferstandenen, wag den, geh über Bord, riskier. Und du wirst merken, die Angst wird auch mitgehen. Der Zweifel wird auch mitgehen. Die Probleme werden auch mitgehen. Aber du wirst plötzlich merken, du, ich bin mit dem Herrn Jesus auf dem Wasser. Ich weiß gar nicht, wie es mir geht, was da passiert. Der Herr, das Wasser trägt mich. Mach deine Ostererfahrung. Das ist auf dem Wasser gehen mit Jesus. Ostererfahrung. Dem Teufel zum Trotz, den Widerwärtigkeiten und Widerspenstigkeiten zum Trotz. Spring. Wag es. Ostern, das heißt, begegnen mit dem göttlichen Aber. Das ist Ostern. Du weißt nicht, aber du gehorchst, du bist nach Galiläa gezogen. Aber Gott hat größere Macht. Gott ist stärker. Gott sitzt am längeren Hebel. Er hat ein anderes Lebenskonzept für mein Leben. Ich bin, was ich bin, aber der Herr ist mit mir. Und sollte etwas unmöglich sein beim Herrn. Zwar bleiben wir, wie wir sind, aber der Herr ist da. Aber das ist Ostern, was uns Ostern gibt. Das ist plötzlich eine ganz andere Sicht. Du bist plötzlich ein Mutiger, einer, der was wagt, weil du weißt, der Herr geht mir voraus und fängt mich unten ab und hält mich. Es ist eine kleine Geschichte, ganz schnell. Da brennt das Haus, kommt der Vater nach Hause oder Feuerwehr ist am Haus und oben ist noch sein Junge und die Feuerwehr, die kann nicht mehr viel tun. Er ist aber draußen auf dem Balkon und da schreien sie, Junge, spring, unten ist ein Leinentuch aufgespannt, der wird abgefangen und er sagt, ich sehe dich, was soll ich, der Junge schreit und die Leute sagen, spring, spring, nein, 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 nein. Und dann kommt der Vater und der Junge sieht den Vater aber nicht und sagt, und der Vater ruft, Junge, spring. Dann sagt er, Papa, bist du es? Ja, spring, Junge. Und weil du sagst, ich spring, nicht weil die anderen sagen, und weil der Vater gesagt hat, spring, dann sprang er und er wurde abgefangen unten. Handtücher. Genau das ist es. Gott muss dir sprechen. Nicht, weil die Feuerwehr und wer auch immer ist, das ist schon gut und recht, wenn du anderen glaubst und folgst. Aber der Vater muss dir sprechen und sagen, Junge, dich bei deinem Namen rufen. Und dann spring. Noch ganz schnell ein paar Bibelstellen. 2. Mose 23, Vers 2. Gott spricht, ich werde meinen Engel schicken, der dir vorausgeht. Dieses Tuch spannt. Ich werde den Engel vorausschicken. Er soll dich auf dem Weg schützen und dich an dem Ort bringen, den ich für dich bestimmt habe. Brüder, der Herr ist uns vorausgegangen, Schwestern auch, der Herr ist uns vorausgegangen, dass er uns an dem Ort bringt, den Gott für uns bestimmt hat. Und jeder hat einen anderen Platz bestimmt. Und Gott bringt uns dorthin, ob du es glaubst oder nicht, ob du denkst, ob du fähig bist oder nicht, Gott bringt dich an dem Ort, den er bestimmt hat. Wir haben einen lebendigen Heiland, der bringt uns dorthin. Und das ist, was Ostern macht. Ostern macht mich ruhig und gelassen. Der Herr bringt mich dort an diesem Ort, den ich für dich bestimmt habe. Gott hat einen Ort für dich bestimmt. Einen Hafen, eine Oase, eine Zufluchtsstätte, wo du in Sicherheit bist. Du weißt gar nicht, wo du noch endest. Ich weiß auch noch nicht, wo ich ende. Aber ich weiß, Gott bringt mich dort an dem Ort, den er für mich bestimmt hat. Halleluja. Praise Gott. Das ist Ostern. Noch schnell ein Bibelwort. Jesaja 52, Vers 12. Denn du sollst nicht in Eile gehen. Hör mal, geht nach Galiläa. Auch nicht fluchtartig rennen, denn der Herr wird vor dir hergehen. Und der Gott Israels wird deinen Zug beschließen. Nicht nur anfangen, sondern auch deinen Zug beschließen. Du musst keinen Stress machen. Verstehst du? Du musst auch nicht eilen. Jetzt, Geschwister, schnell, schnell. Nein, Gott bringt dich an dem Ort, wo er dich haben will, wenn es soweit ist. Hinter dir kann kein Feind mehr was ausrichten, denn der Herr ist vor dir und der Herr ist hinter dir. Halleluja. Nochmals Jesaja 45. Ich selbst gehe vor dir her und ebne die Berge. Ich zertrümmer die bronzenen Tore und zerschlage die eisernen Riegel. Du musst nicht kämpfen und fuchteln und was weiß ich, dich mit Geistern und Gespenstern und Dämonen abgeben. Vergiss es. Ich, der Herr, streite für dich. Du lebst ganz anders, wenn der Herr vor dir herzieht und mitmarschiert. Er ist da, das Interessante und Schöne dabei ist, beim Herrn, er trägt vorne die Fahne und beschließt hinten den Zug. Er ist es. Seit Ostern ist Gott mit uns. Philipper Kapitel 1, Vers 6 noch schnell. Oh, damit du im Wort Gottes baden kannst und dich im Wort Gottes ergötzen kannst und dich erfreuen kannst. Ich vertraue darauf, oder anders gesagt, ich bin ganz sicher, sagt Paulus, dass der bei euch das gute Werk begonnen hat, es auch vollenden wird. Ich werde es vollenden, sagt der Herr. Weißt du, das ist diese Straße, diese Bahn, die der Herr für dich macht. Ostern ist ein gewaltiges Naturereignis. Der Herr hat es angefangen und jetzt geht es weiter. Jetzt kann der Frost kommen, kann er sich abstrampeln, so viel er will. Es wird Frühling werden. Die Sonne ist da. Der Teufel wollte Ostern verhindern. Der konnte das Kreuz nicht verhindern. Der konnte die Geburt Jesu nicht verhindern. Aber es wollte noch Ostern verhindern. Hat es nicht geschafft, Gott sei Dank. Hier hat sich Gott verwirklicht, sich durchgesetzt. Und die Ewigkeit, die Zukunft, das Leben triumphiert. Seit Ostern läuft ein anderes Programm im Kino des Lebens, in deinem Leben. Seit Ostern steht das Leben vor uns. Ich gehe dir voraus und ebne den Weg. Seit Ostern steht die Kraft Gottes vor uns. Der Frühling. Du solltest mal dich auf den Bauch hinlegen und horchen, wie das Gras wächst. Verstehst? Ja, und mal sehen, was da passiert draußen in der Natur, wie das knistert. Ostern, es geht alles gleich weiter. Es ist nichts mehr hoffnungslos. Und du musst nicht mehr verzweifeln. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und jetzt geht es weiter. Lob und Dank. Lass uns aufstehen und lass uns Gott danken und Gott preisen, dass es Ostern geworden ist. Halleluja. Vater, ich danke dir für Ostern. Ich danke dir für die Auferstehungskraft, die jetzt in mir wirkt, in uns wirkt. Herr Jesus, wir wissen nicht, was alles noch passiert mit unserem Leben, aber wir wissen, du hast es angefangen, du hast begonnen, du hast den Samenkorn in diese Erde gelegt und dieser Samenkorn geht jetzt auf. Halleluja. Ich spüre, ich sehe, ich merke. Halleluja. Es bewegt sich. Lob und Dank. Gott, du wirkst an uns und wir erreichen das, wozu du uns bestimmt hast. Und wir kommen dorthin, wo du geplant hast für unser Leben und unser Leben wird sich entfalten nach deiner Art und Weise und ich kann mich ganz ruhig in deiner Gnade fallen lassen und mir an deiner Gnade genügen lassen. Du arbeitest weiter. Halleluja. Danke, Jesus. Amen.